hatte dann Burnout. Also ich war an einem Punkt, wo ich meine Schuhe nicht mehr anziehen konnte. Wo ich halt wirklich tief in diese Therapie, Spiritualität, all das mal eingetreten bin und mich selber mal kennengelernt habe, merke ich, dass ich damals einfach komplett konträr meiner Werte gearbeitet habe und meines eigentlichen Seins. Also ich bin mega nah am Wasser gebaut, aber das hätte ich früher niemandem gezeigt.
Als Mann auch nicht so einfach,
Ja, voll.
ne?
Und das war so ein bisschen, also das ist der klassische Spiritual Bypassing, weißt du? Das Gefühl zu haben, ich habe alles verstanden und dann halt aber eigentlich nichts zu integrieren.
Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
Herzlich willkommen zu Bewusst Leben. Ich sitze hier in Köln in einem Coworking Space der sogenannten Beta-Phase und ist für mich das erste Mal tatsächlich und ich begrüße den Andreas Lackmann. Hi, Andi.
Hi, grüß dich.
Andi, wir haben, und das finde ich schön, dass du hier bist und den Podcast beehrst, eine gemeinsame Geschichte miteinander. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange.
Yep.
Du bist der Gründer von All About Fungi. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja, passt.
All About Fungi.
Fungi, Fungi. Ist auf jeden Fall die englische Sprachweise, das ist wichtig, weil sonst verwechseln die Leute.
Ich habe gerade im Pre-Talk All About Fungi gesagt. Da habe ich so ein bisschen ins Klo gegriffen. Aber
nein,
es,
gar nicht. Also manchmal erwische ich mich ja selber, wie ich Fungi sage, weil es einfacher ist. Aber
genau, aber ist ja nicht schlimm. Aber ZuhörerInnen werden wahrscheinlich festgestellt haben, du hast irgendwas mit Pilzen zu tun.
Ja, genau. Ich bin
genau.
Pilzenthusiast, würde ich behaupten.
Genau, ja. Und da wollen wir heute drüber reden. Wir wollen aber auch über Bewusstsein sprechen. Also
ja,
darum, wo es hier natürlich im Podcast viel drüber geht, über eine Reise quasi zu sich selbst ist es ja ganz häufig. Wie ist man, steht man bewusster im Leben? Und ich hatte schon, also wenn man sich lange kennt, verfolgt man sich ja, auch wenn man nicht am selben Ort wohnt, immer mal wieder, wo steht der andere, was passiert gerade? Und auch auf Abstand kann man, wenn auch nur im Kleinen, eine Entwicklung beobachten. Und ich hatte das Gefühl, und darum habe ich dich auch angesprochen und gefragt, hast du Bock? Das Gefühl, dass wir, auch wenn wir ganz unterschiedliche Wege gehen, in dieselbe Himmelsrichtung laufen.
Ja, das kann ich bestätigen, ja. Ist immer interessant, ja.
Genau, durch unterschiedliche Erfahrungen, ganz andere Erfahrungen. Aber das geht ja hier auch darum, ZuhörerInnen zu bereichern mit verschiedenen Wissensschätzen und vor allen Dingen auch zu zeigen, so, es gibt nicht diesen einen Weg, wie man ein bewusstes Leben gestalten kann. Das ist nämlich immer ganz viel auch persönliche Präferenz, in sich reinspüren und gucken, was ist das Richtige. Und deswegen ist es immer wieder schön, den Podcast auch zu öffnen. Es ist ja kein Interview-Podcast, aber eben mich nicht nur alleine immer faseln zu hören und meine Geschichte zu erzählen, sondern tatsächlich auch andere Geschichten. Und da wollen wir heute drüber sprechen. Und ich würde jetzt einfach mal ganz super offen reingehen und fragen, so der Weg hin zu All About Fungi.
Ja.
Ich habe echt Schwierigkeiten, das auszusprechen, merke ich.
Du machst es schon sehr gut.
Wie bist du da hingekommen? Nimm uns mal mit, was ist die Geschichte? Du bist ja nicht ohne Grund an den Punkt gekommen und was war vielleicht so eine Kehrtwende, irgendwas, ja, nimm uns einfach mal mit auf die Reise.
Okay, also ich glaube, das ist ja immer so ein bisschen die Frage, ab wo fängt man da an, ne? Also,
das kannst du völlig selbst entscheiden.
Also 1986 bin ich geboren, naja, also so tief müssen wir nicht hingehen, aber also ich glaube, so der einschneidende Punkt.
Vielleicht fangen wir an. In der Schulzeit haben wir öfter zusammen auch mal Partys gemacht.
Okay.
Ne? Also
das hat
da
gar
war,
nichts mit Pilzen zu tun.
Und auch nicht viel mit Bewusstsein zu tun gehabt. Also eher nicht. Das sich auch mal ordentlich aus dem Leben schallern, weil man die Schulzeit nicht so gut erträgt.
Ja.
Und da hat sich ja viel getan bei uns beiden. Und
ja,
welchen Weg bist du da so nach der Schule, würde ich jetzt sagen, gegangen?
Okay, wenn du so weit ausholen willst, genau. Also ich bin eigentlich ja erstmal in den USA, noch während der höheren Schule, habe da so ein bisschen, glaube ich, auch so den Weg irgendwie für mich festgestellt, dass wenn ich an mir arbeite, dass da auch was Gutes bei rumkommen kann. Irgendwie habe ich in den USA dann festgestellt, wenn ich lerne, dass das auch gut ist, weil in Deutschland habe ich das irgendwie nicht realisiert. Das war ganz komisch. Ich war versetzungsgefährdet. Als ich dann aus den USA wiedergekommen bin, war ich auf einmal drittbesser. Ja, habe mein Abitur mit Auszeichnung quasi bekommen.
Was ist da passiert?
Also, ich kann es dir gar nicht so richtig sagen, aber da hat man für Leistung, wurde man auf einmal belohnt. Mhm. Also das ist ja, also das ist eine Leistungsgesellschaft, die extrem krass ist auch. Und in den USA, ich meine, ich habe da Football gespielt, war dann Kicker. Es wurden Radioberichte irgendwie gemacht über mich. Die haben mich den Kicker mit dem Golden Leg genannt. Weil ich so präzise den Football schießen konnte. Das war ganz spannend. Ja. Und gleichzeitig hatte ich irgendwie so die, also die Passion für alles, was so mit Wirtschaft zu tun hatte, dort dann mitbekommen. Und meine Lehrerin, die war wie so eine Vertrauenslehrerin für mich und hat dann ja einfach mich extrem gefördert. Und ich hatte dann überall sehr gute Noten und wurde dann immer wieder ausgezeichnet. Und das hat dann irgendwie Spaß gemacht. Und dass ich dann gedacht habe, so hey, geil, wenn ich mich da hinhocke und den Shit lerne, dann passiert auch was. Und irgendwie war für mich Schule davor eigentlich immer nur so ein Ausweichen, das war immer Angst. Also ich habe immer nur gelernt, damit ich zu Hause nicht Ärger bekomme. Ja. Und irgendwie hat sich das dann gewandelt in den USA. Und ja, als ich dann wieder gekommen bin, genau, Abitur, und dann bin ich eigentlich so in die weite Welt ziehen wollen, weil Paderborn-Gefühl für mich irgendwie, für das, was ich machen wollte, zu klein war. Ich wollte immer Millionär werden. Da dachte ich so, in Paderborn wird das nichts.
Ja.
Also, wo ist keine Realität, das war meine Realität. Ja.
Und das ist total gut. Ja. Aber tatsächlich aus Paderborn, da hake ich mal kurz ein, hat es mich auch rausgetrieben. Ja. Tatsächlich dann eher aus den Gründen, dass man da nie wirklich kreativ sein konnte.
Guck.
Genau.
Ja. Ja, und dann bin ich halt nach Stuttgart zum großen IT-Konzern dort, habe dann duales Studium gemacht und habe dann gedacht, so IT, das ist es, das hat mir Spaß gemacht. Ich hatte irgendwie einen Bezug zur Mathematik gehabt und Programmieren ging so einigermaßen. Ich dachte mir, im Studium, das wird ganz gut. Habe da ja die Corporate-Welt kennengelernt, also wirklich mal so ein Konzern mit zu Hochzeiten irgendwie 350.000 Mitarbeitern gehabt in der ganzen Welt.
Das
also,
ist huge, ja.
Das war crazy. Und da habe ich so ein bisschen die Arbeitswelt dann kennengelernt. Ja, und dort im Laufe des Prozesses, in dieser ganzen Studienzeit, ich habe da einen dualen Master noch gemacht. Das heißt, ich war 5 Jahre bei dem Konzern. Da kam so ein bisschen die Kehrtwende irgendwann im zweiten Jahr des Masterstudiums. Da hatte ich auch einen Dozenten, der hat dann immer wieder die Frage gestellt, also wenn ihr unzufrieden seid, dann gibt es 3 Möglichkeiten. Change it, love it or leave it. Und der Satz hat tatsächlich gefühlt mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt.
Den schreibe ich mir auf, der ist gut.
Ja. Und ich habe dann festgestellt, dass ich so bei dem Konzern irgendwie gefühlt da viele Dinge mir aufgefallen sind, die mir nicht so ganz gefallen haben. Und ich habe mich dann immer wieder gefragt, so kann ich es ändern? Nein. Kann ich es lieben? Auch nicht. Ja, vielleicht muss ich es dann verlassen. Und das war keine einfache Entscheidung, weil das ist wie so ein gemachtes Nest, wenn du da Masterarbeit bei so einem Unternehmen machst, die investieren da richtig fett Kohle in dich. Du hast einen gesicherten Arbeitsplatz danach und so. Und dann zu sagen, ich gehe raus, das ist eigentlich dumm, also aus der Sicht betrachtet. Aber für mich
von außen?
Ja, voll. Also mein Vater ist wegen Herzrhythmusstörung ins Krankenhaus gekommen deswegen. Unter anderem auch, weil, also ich habe ziemlich viel in der Zeit in meinem Leben verändert. Ich war jahrelang mit einer Freundin zusammen, die wir beide kennen. Die habe ich dann in der Zeit verlassen und da ist so gefühlt alles auf links gedreht, weil es einfach für mich keinen Sinn mehr ergeben hat. Also irgendwie, ich wusste den Weg noch nicht, aber ich wusste, das ist er nicht. Mhm. Und bin da wirklich ins kalte Wasser gesprungen. Rückblickend betrachtet, vielleicht auch wirklich nicht die beste Idee gewesen, aber ich habe einfach keinen anderen Weg mehr gesehen. Und ja, das war dann so, ich glaube, so der Start, vielleicht so ein bisschen in die gegen den Strom schwimmen, anders sein und wirklich mal so rebellenhaft irgendwie die Dinge unterschiedlich machen.
Ich finde total spannend, dass du sagst, also es ist in unserer Gesellschaft so, dass das gegen den Strom schwimmen ist und anders sein und eigentlich nicht das machen, was gut wäre aus gesellschaftlicher Sicht. Aber ich höre bei beiden Geschichten, Schulzeit Amerika, und jetzt auch dem Verlassen der Corporate-Welt, das Thema Emotionen.
Ja, yeah, das ist auch nicht einfach. Ja.
Auch die Spaß an etwas gewinnen und etwas zu lieben oder zu realisieren, man liebt es nicht und kriegt es nicht hin. Und dann aber eben zu sagen, gut, dann ist es das nicht. Das ist, also in diesem Satz, change it, love it, leave it, das ist, da steckt sehr, sehr viel Kraft drin. Also eine ganz, ganz spirituelle Dimension tatsächlich. Weil gerade die Liebe, es klingt ja so klischee-mäßig immer, ne? Aber da steckt die Antwort, also der Kompass ist ja bei uns im Herzen. Ne?
Ja, voll.
Und das kriegt eine ordentliche Reibungsenergie, wenn das gegen den Strom ist, ne? Als das, was von dir erwartet wird. Und da hast du Erwartungshaltungen von zu Hause, von deiner Umgebung, und dann wird es kompliziert. Aber du hast in beiden Geschichten steckt derselbe Schlüssel, wenn ich mir das so anhöre, nämlich Emotionen als Schlüssel.
Ja, ich glaube schon immer irgendwie auf der Suche nach irgendwas, aber ich konnte es nicht definieren.
Okay.
Also das auch der Grund zu sagen, ich verlasse das jetzt. Von außen betrachtet, wie du es gerade gesagt hast, es hat keinen Sinn ergeben, was ich da gemacht habe, aber ich konnte es auch niemandem erklären. Also es war so, selbst mir nicht, aber es war so, das ist es nicht. Ich muss irgendwas anderes machen, weil das ist nicht kongruent mit mir. Und das war mal so der Start, würde ich sagen, mal Dinge auszuprobieren und zu gucken, wo mich die Reise jetzt hinführt.
Das ist total verrückt. Ich habe in meinen Vorbereitungsfragen die Frage stehen, was denkst du, möchte nämlich mal einen Schritt zurückgehen, was denkst du über Schule? Ist das eine Bremse für Bewusstseinserweiterung generell oder sagst du eher so, Eigenverantwortung, da muss jeder selber hinkommen an dem Punkt oder eben nicht?
Ja, spannend, da habe ich mir tatsächlich noch nie so tief die Frage gestellt, aber ich jetzt in meiner eigenen Erfahrung, so wie ich mein Leben jetzt reflektiere, war ich einfach in der ersten Zeit extrem verloren, also auch in der Schulzeit, dass ich diese Struktur gebraucht habe. Also auch so sehr ich sie jetzt vielleicht nicht mag und auch teilweise mich an viele Dinge, weil sie für mich traumatisch waren, mich nicht mehr erinnern kann. Aber ohne diese Struktur wäre ich, glaube ich, noch mehr versackt. Also ich glaube, weil zu Hause ich einfach auch viel, ja, das war so ein Mix aus Wohlfühlen und irgendwie versuchen, nicht aufzufallen, negativ, hatte ich halt irgendwie, war die Schule für mich ein Ort, wo man sich entwickeln konnte, aber es nur noch Struktur gab. Und dadurch, dass ich auch so sehr ich darunter gelitten habe, dass ich auch Gymnasium und all das irgendwie durchziehen musste. Ich bin in der 6. Klasse sitzen geblieben, was jetzt nicht unbedingt schwer ist, ja, wenn man so rückblickend betrachtet. Aber nichtsdestotrotz, es war halt einfach hart. Und ich bin froh, dass ich es durchgezogen habe, weil es mir einfach viele Möglichkeiten gegeben hat. Also auch, dass ich einen Master habe, ist halt einfach, ich habe es durchgezogen und ich habe viele Methodiken mitbekommen, wie man an Probleme rantritt und so. Und das will ich gar nicht missen. Jetzt die Inhalte an sich, jo, klar, kann ich mich an wenig erinnern. Aber ich glaube, für mich jetzt aus der Retro-Perspektive, die Zeit an sich war für mich einfach ein Container der Sicherheit und Struktur.
Und jetzt springen wir wieder an den Punkt, an dem wir eben waren, zurück. Was ist dann passiert, als du gesagt hast, gut, Master fertig gemacht, aber Corporate-Welt, ciao. Was ist dann passiert?
Ja, erstmal waren das so die ersten Schritte in die Selbstständigkeit und habe dann ich habe Recruiting ausprobiert. Also ich war damals mal mit so einem ehemaligen Studienkollegen, hat mir die Idee, dass wir Zeitungsartikel hörbar machen. Und haben halt auf einer Engine von Amazon tatsächlich, die haben nachher die Firma dann gekauft. Also nicht von uns, sondern von einer anderen Firma. Wir haben aber die Engine genutzt und haben dann halt angefangen, phonetische Wörter in diese Datenbank zu jagen, weil die Computertechnologie damals noch nicht so weit war, dass die spezielle Wörter nicht richtig aussprechen konnte. Die haben dann auch sehr mechanisch geklungen. Und wir haben halt eine Datenbank für diese Engine gebaut, dass das halt besser klingt. Aber leider haben wir das halt nicht zum Fliegen gebracht. Und ich dachte, okay, scheiß drauf. Ich werde trotzdem irgendwie Unternehmer, war so meine Idee. Und wenn ich Unternehmer bin, dann muss ich irgendwann noch Leute einstellen. Das war für mich die logische Schlussfolgerung, ich muss irgendwie Leute einstellen können und wollte dann ins Recruiting und habe dann erstmal Recruiting gelernt, um einfach die ganzen Hintergründe dort zu verstehen. Und und da war ich dann noch ein Jahr im Recruiting bei dem großen IT-Konzern. Und danach bin ich in die Selbstständigkeit rein und habe dann Headhunting gemacht.
Okay.
Ja, für IT. Und das war für mich naheliegend, kannte den Bereich und habe immer vertriebsnah gearbeitet, habe dann angefangen, einen Hörer in die Hand zu nehmen, Leute anzurufen, denen zu sagen, ich kann euch Leute besorgen. und habe mich da halt so reingefuchst.
Ja.
Und das waren so die ersten Gehversuche, ja.
Und hat das dann schon deine Sinnfrage beantwortet? Wahrscheinlich noch nicht so ganz, ne?
Nee, also, gar nicht. Das ist so ein völlig in die falsche Richtung gelaufen. Der hat so ein Bild im Kopf gehabt, ich muss jetzt irgendwie Geld verdienen, aber gar nicht so dem Herzen gefolgt, sondern der Notwendigkeit, weil Rechnungen müssen bezahlt werden.
Ja.
Du hast einen gewissen Lebensstil irgendwie und der muss halt irgendwie finanziert werden und dann läufst du halt einem Bild hinterher, was du gar nicht bist. Und
ja.
Das war dann, ja, es hat dann ungefähr 3 Jahre gebraucht. Ich habe dann verschiedene Software-Startups irgendwie noch versucht, nebenher, was auch total, also irrsinnig ist, wenn man sich so überlegt, wie viel Zeit und auch, ja, Gehirnschmalz in solche Sachen reingehen, dass ich dachte, ich kann das so nebenher machen. Und hatte dann ungefähr, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre ich da drin war, und hatte dann Burnout. Also ich war an einem Punkt, wo ich meine Schuhe nicht mehr anziehen konnte. Ich hatte einen Termin.
Ja.
Und wir hatten mit meinem besten Kumpel eine WG zusammen und hatten so ein Ankleidezimmer. Und ich saß da, habe so ein Spiel geguckt und habe meine Schuhe nicht mehr zumachen können.
Ja.
Also ich bin dann einfach zusammengebrochen, habe mich dann da hingelegt, habe geheult und ich wusste gar nicht mehr, worum es ging. Also es war an dem Punkt, dass also ging gar nichts mehr.
Absoluter Tiefpunkt.
Ja. Und dann musste einen Termin auch abblasen, hab dann gesagt so, irgendwas stimmt hier nicht, offensichtlich. Es ist eine einfache Aufgabe, wie die Schuhe binden, nicht mehr geklappt hat. Und hab dann erstmal versucht, irgendwie klarzukommen, mich mal wieder selber zu finden, was hier überhaupt los ist, warum mir das so schwer fällt. Ja, und das war, glaube ich, dann der erste so richtige Weg mehr hin zu, ja, selber finden, weil da kam ich nicht mehr von weg. Also ich hatte keine Kraft, irgendwas anderes mehr zu machen tatsächlich. Ja.
Klingt auch so ein bisschen, dass du vor dir selbst weggelaufen bist. Wenn du sagst, du willst auch noch Startups nebenbei und möglichst viele Sachen gleichzeitig im Parallel. War das auch ein bisschen Eskapismus?
Dann? Ja, kann man bestimmt. Also ich glaube, rückblickend betrachtet ist es immer einfacher zu definieren. Aber in dem Moment kann ich dir gar nicht sagen, was da war. Das war einfach ein Bild von erfolgreich heißt viel Geld verdienen und dann über Leichen gehen und gucken, was du daraus machen kannst. Und das hat aber nichts mit meinem Kern zu tun gehabt. Also jetzt so in den letzten paar Jahren, wo ich halt wirklich tief in diese Therapie, Spiritualität, all das mal eingetreten bin und mich selber mal kennengelernt habe, merke ich, dass ich damals einfach komplett konträr meiner Werte gearbeitet habe und meines eigentlichen Seins. Also ich bin sehr empathischer Typ, ich bin auch eher weich, ja, also ich war früher so ein Arschloch irgendwie, so ein ganz weirder Typ. Und das entspricht halt überhaupt nicht meinem Kern. Also ich bin mega nah am Wasser gebaut, aber das hätte ich früher niemandem gezeigt.
Als Mann auch nicht so einfach, ne?
Ja,
erstmal, wir sind ja jetzt in einer Zeit, wo das immer normaler wird, dass man Emotionen zeigt, dass man auch mal über Gefühle redet. Das ist ja auch was scheinbar sehr selten ist, ne? Es ist ja wirklich auch ein wichtiges Thema hier tatsächlich im Podcast. Deswegen ist es schön, dass wir jetzt an dem Punkt sind. Und war das jetzt tatsächlich dann dieser Tiefpunkt für dich, der Moment dann zu sagen, war die erste Hilfe jetzt zu sagen, okay, ich suche mir jetzt erstmal therapeutische Hilfe, oder was war dann der Weg
zu dir? Das kam Jahre später. Der erste Weg war tatsächlich ein Ausflug in die Welt der psychedelischen Substanzen.
Okay.
Ja, also ich habe mega Respekt davor gehabt, aber ich habe halt viel auch durch den Einfluss aus den USA einfach irgendwie viel amerikanischen Content auch konsumiert. Und da kam das ja schon rüber. Also das war in der Zeit, das war jetzt so vor 7 bis 8 Jahren, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber in der Zeit, wo dann so die ersten Berichte aus dem Silicon Valley, dass man mit Microdosing ganz tolle Sachen machen kann. Und da kam so die dritte Welle der psychedelischen Substanzen so ein bisschen mal wieder ins Gespräch.
Was ist Microdosing? Du musst, glaube ich, uns jetzt mal abholen hier alle.
So, okay, also Microdosing bedeutet im Endeffekt eine, wie der Name im Namen steckt schon drin, Mikrodosierung einer psychedelischen Substanz. Also die meisten machen halt LSD oder psilocybinhaltige Pilze. Und für mich damals war der Einstieg halt LSD. Ich habe monatelang recherchiert und halt wirklich zu gucken, was sind die Gefahren, was ist, wenn ich einen Bad Trip habe, all das. Und anstatt, was vielleicht logischer wäre, zu sagen, ich begebe mich jetzt in Therapie, das war nicht mal in meiner Realität. Also das war nicht so, nee, du brauchst ja keine Hilfe, weil du bist ja nicht krank. Mm. Ja, also so, du hilfst dir halt selber, du brauchst niemanden. Das war meine Herangehensweise. Ja, genau. Heute
ja.
bin ich auch, also wenn ich drüber nachdenke, das war so MacGyver-mäßig,
ja.
der hätte halt auch komplett in die falsche Richtung gehen ja. können. Und ich bin halt, ja, habe mich dann selber ja. irgendwie vorbereitet. Ich habe auch tatsächlich eine Woche lang einfach nur wie so ein Verrückter, glaube ich, einfach in eine Bibliothek gegangen und habe Psychologiebücher versucht zu studieren. Natürlich habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt. Einfach herauszufinden, was mit mir los ist, weil ich einfach irgendwie keine Lösung hatte. Mhm. Aber die Idee, dass mir jemand Externes helfen konnte, wie gesagt, das war nicht mal Realität für mich. Mhm. Und deswegen habe ich halt weil ich das einfach dann ja gelesen habe, was für Durchbrüche man dann machen kann, auch gerade für Burnout. Und für mich hat sich das halt so angefühlt. Wir hatten bei Hewlett-Packard, habe ich es gesagt, der große IT-Konzern, der immer so Burnout-Präventionswochen. Und das fand ich ganz gut, weil ich habe schon verstanden, was ich hatte. Mhm. Aber ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass ich jemanden bräuchte, dass mir jemand hilft.
Mhm. Und das würde ja bedeuten, dass du dir Schwäche eingestehst, ne? Und das ist
ich glaube,
dann
ja.
noch so ein bisschen weiter weg von deinen Gefühlen bist als Mann, ne?
Genau.
In diesem dann kommt ja noch ein Rollenbild dazu, da kommt ja dann noch deine Sozialisierung, dein Umfeld dazu.
Genau. Ne?
Dann hast du das ganze Konglomerat beisammen.
100%.
Was es ganz schwer macht, ja.
Und ich glaube, damals hätte ich das nie so bewusst gesagt.
Mm.
Aber das war, was unterschwellig mitgeschwungen ist. 100%.
Ja.
Ja. Genau. Spannend. Ja, und dann habe ich halt den Weg halt LSD und gar nicht Microdosing, sondern ich habe mir eine volle Dosis und habe mich zu Hause eingesperrt, habe das therapeutisch auch angewandt und bin dann in die Hölle abgetaucht. Also, und da wurde ich dann mal konfrontiert mit mit dieser Maske, die ich die ganze Zeit aufgesetzt habe, was ich die ganze Zeit hinterhergelaufen bin. Und habe dann so richtig gemerkt, so hoppla,
ja.
das bin ich ja gar nicht.
Und jetzt muss man dazu sagen, du hast auch dann Therapieerfahrungen gemacht.
Ja.
Kamen die dann danach oder also relativ zeitnah danach oder hat das dann noch mal ein bisschen gedauert? Und warum bist du dann doch den Weg gegangen? Wie bist du dann da hingekommen?
Ja, spannend. Also das ist, es hat ein bisschen gedauert. Also ich habe jahrelang eigentlich das Gefühl gehabt, alles ist gut. Das war aber auch eigentlich nur deswegen, weil ich immer wieder so einen Backup hatte und das waren halt die psychedelischen Substanzen. Und das ist auch mal ganz schön. Das ist wie so eine Honeymoon-Phase. Wenn du mal so einen hohen Trip hattest, dann sind so die nächsten paar Monate eigentlich, hast du keine Probleme. Also das Thema ist dann so, fühlt sich gut an.
Mhm.
Das Problem, was ich halt damals aber nicht erkannt habe, war, dass ich halt nicht integriert habe, also sprich die Erkenntnisse, die ich aus diesen Erfahrungen mache, dass ich die mit in den Alltag nehme und vor allem meinen Körper in den Alltag mitnehme. Und das war so ein bisschen, also das ist der klassische Spiritual Bypassing, weißt du?
Mhm.
Das Gefühl zu haben, ich habe alles verstanden und dann halt aber eigentlich nichts zu integrieren. Und das war saugefährlich. Also im Nachhinein kann ich das sagen, weil ich durch die Therapie halt den Zugang zu meinem Körper wiedergefunden habe, zu verstehen, dass der Körper mit mir kommuniziert, dass ich die Sachen, die da passieren, dass ich die irgendwie integrieren darf.
Mhm.
Und das war, ja, das war eine nette Möglichkeit, dem aus dem Weg zu gehen, diese harte Arbeit im nüchternen Zustand,
ja.
emotionale Arbeit.
Ja. ja, ja, ja. Spannend.
Ja.
Nehmen uns noch mal mit, was so das Zeitwerk, ich frage da deswegen so nach, weil ich das sehr gut nachvollziehen kann, weil ich habe auch immer sehr viel DIY auf anderem Wege probiert zu lösen. Halt auch erstmal so die ganz klassischen Persönlichkeitsentwicklungswege und alles Mögliche und tatsächlich es sehr, sehr lange gedauert hat und auch echt ein sehr starkes Aneinandergeraten mit meiner Freundin brauchte, um überhaupt zu realisieren, dass ich da Probleme habe, die nachweislich doch nicht alleine gelöst werden können. Und das hat, also das Schwierige in einem Podcast, das immer so zu transportieren, ist halt eben der Zeithorizont. Ja, also wir reden hier in einer halben Stunde über Jahre von Entwicklung.
Ja, 100%.
Genau.
Und, also, Also, um das mal, ja, wenn du sagst, ab wann habe ich es realisiert, dass ich von externen Hilfe brauche, war eigentlich Covid.
Okay, ja.
Weil ich bin über Covid wieder zurück ins Elternhaus. Idee war nur vorübergehenderweise, weil geht ja bald vorbei und ich kann dann wieder zurück nach, also da habe ich in der Zeit in München gelebt und habe dann erstmal Homeoffice halt in der Heimat gemacht. Ich meine, Paderborn, da hat's, also auf dem Dorf, wo ich da wohne, ist das hier keine Sau, dass da Covid ist, da konnte ich Freiheit genießen. Das konntest du in München nicht, ne? Und deswegen war es für mich so ein No-Brainer, ich gehe jetzt erstmal nach Hause und arbeite von dort. Und dort wurde ich halt mit meinen ganzen Triggern konfrontiert, jeden verfickten Tag. Weil ich jeden Tag meinen Eltern begegnet bin und die Klaviatur einfach exzellent spielen können. Und jeden Tag war ich raus. Ja, man sagt ja, Ramdas sagt ja so schön, wenn du denkst, du bist erleuchtet, verbring mal ein Wochenende mit deiner Familie. Und ich wurde einfach in ein fucking Bootcamp geschickt. Und ich habe das erst nach ein paar Wochen so richtig realisiert, dass ich eigentlich in so einem Loch stecke. Also ich bin da nicht mehr rausgekommen. Also das war wie so eine dunkle Wolke, die sich auf einmal wieder über mich aufgetan hat. Und ich, also hinzu kam noch, dass ich dann gekündigt worden bin von der Firma, wo ich gearbeitet habe. Und das war einfach wie so, okay, was passiert hier gerade?
Ja.
Und da habe ich dann gemerkt, ich glaube, es wäre mal ganz gut, dass ich mir mal professionelle Hilfe hole. Weil das Umfeld auch, also da habe ich schon angefangen, auch ne, also mit psychedelischen Substanzen, auch weiter zu experimentieren und zu gucken, was da noch möglich ist. Aber du bist da irgendwie an so einen Punkt gekommen, wo es nicht weitergeht. Also irgendwo merkst du, da kommt nichts Neues. Und das hat mir dann auch irgendwie weiterhin auf der Suche gewesen nach Lösungen. Und es hat es nicht gebracht. Und dann halt über, ja, wie es manchmal so ist im Leben, über Gespräche in der Freizeit, bin ich dann halt an den Therapeuten gekommen, der dann mir ein Gespräch angeboten hat und ich war dann zu dem Zeitpunkt dann, glaube ich, reif. Ja. Und dann hat das auch geklappt, ja.
Ja, und wo hat dich Therapie hingebracht? Also so, da können wir jetzt wahrscheinlich Stunden mitfüllen, aber so, wenn du es in Kurzform zusammenfassen würdest.
Zu mir.
Oh, ja.
Einsatz.
Ja,
ja. Zu mir.
Ja.
Ja.
Okay.
Also, ja, also die, also überhaupt mal mit meinem Körper, um sich wieder wohlzufühlen, keinen Ausweg zu suchen.
Welche Therapieart war das?
Existenzanalyse.
Okay.
Ja.
Ja.
Und ja, mit meinem eigenen Körper klarzukommen, auch mit meinem Gedanken, die sich kreisen, dass ich mal so ein bisschen mehr wieder in das, also Kontrolle ist das falsche Wort, aber mehr in so einen verständnisvollen Umgang mit mir selber. Ich glaube, viel Selbstliebe auch gelernt.
Ja.
Akzeptanz der eigenen Situation, der Vergangenheit. Ich habe viel, viel aufgeräumt in mir und das war bitter nötig, ja.
Thema Selbstliebe. Ist tatsächlich, wo du es jetzt ansprichst, bei mir, wenn du mich nach Aha-Erlebnissen fragst, in meiner Therapiezeit, was völlig Unerwartetes gewesen ist, dass ich erkannt habe, dass meine Selbstliebe eigentlich total gebrochen war. Und ich mir eigentlich immer vorgegaukelt habe, dass das, also ich habe nie Gedanken darüber gemacht, dass das überhaupt ansatzweise ein Thema sein könnte, weil ich habe natürlich die Musiker, Historie, große Bühnen, viel Anerkennung auch jeglicher Form. Und
war das geknüpft an Leistung für dich?
Die Selbstliebe?
Ja.
Also ich glaube unbewusst schon, war mir nicht bewusst.
Ja.
Und ich habe mir Selbstliebe über verschiedene Quellen auch geholt. Naja, habe ich jetzt natürlich auch hier schon viel drüber gesprochen, auch das ganze Thema Pornosucht oder Sexsucht. Ne? Und gerade so Sexchats haben mir ganz viel Selbstliebe gegeben. Ne? Also ich habe die Frage, das haben wir in der Therapie auch, aber warum bin ich in Sexchats?
Ja, ja, spannend.
So, weil du da ganz viele Komplimente bekommst. Und ganz viel, ne, ja, Wertschätzung auf einer sehr oberflächlichen Art.
Spannend,
ja. Und die, ja, wenn sie dir fehlt, probierst du sie dir irgendwo herzuholen. Und sich das einzugestehen, ein großer Gamechanger. Aber es ist interessant, dass du das auch
also ein Thema hast. Also für mich so der Kern von allem, weil diese Idee, also Selbstliebe an der Stelle zu verstehen, dass alles, was dir widerfährt, dein Körper und dein Geist eigentlich nur tut, um dich zu schützen. Nur manchmal wirkt das halt auf uns, weil wir ein Bild von irgendwoher haben. Das kann die Gesellschaft manchmal sein, das kann die Familie sein. Irgendwas drückt dir etwas auf und dadurch verlassen wir uns selber. Und das zu integrieren, zu sagen, also egal was es ist, es sind ja häufig diese Schattenthemen, diese Dinge aus der Vergangenheit, die wir nicht angucken wollen, die uns widerfahren sind. Vielleicht auch nicht immer durch unser Verschulden, aber zu herzugehen und zu sagen, das ist auch ein Teil von mir und das darf ich auch akzeptieren und lieben. Das hat ja auch was mit Selbstliebe zu tun. Und der Weg dahin, der ist fucking anstrengend, weil du dein ganzes Leben versuchst, diesen Aspekt deines Lebens zu umgehen, zu verschleiern, nicht anzusprechen und realisierst gar nicht, dass der eigentlich integriert werden möchte. Und das ist eine Form von Selbstliebe.
Ja, sehr spannend. Schön, dass du Schattenarbeit auch ansprichst. Ähnlich geht es mit innerer Kindarbeit. Das sind ja wirklich quasi Tools, die Integration sehr gut ermöglichen. Ne? Wenn du darauf achtest, wer spiegelt dir deine eigenen Schatten und wem spiegelst du vielleicht Schatten und warum gerät man da gerade in den Konflikt? Also das ist ein ganz, ganz
Das meine ich mit den Triggern. Also, wenn ich dann zu Hause war, war genau das. Also, ich bin
Der Hexenkessel.
Holy fuck, also wie oft ich da einfach auch so realisiert habe, dass ich gar nicht mehr bei mir war. Also, so irgendwelche Dinge sind da einfach abgelaufen. Also, dass ich dann aus der Haut gefahren bin oder also, das war echt abgefahren.
Ja, das vielleicht auch für alle, die jetzt zuhören, wenn du oder ihr, wenn ihr das Gefühl habt, so eigentlich läuft das doch ganz gut mit meiner Entwicklung und dann bin ich aber wieder in einem alten Setting, das muss übrigens nicht nur Familie sein, das können auch Freunde sein, alte Freundesklicken und man das Gefühl hat, dass es da dann, alles, was man sich hart erarbeitet hat, dass es da dann auf die Probe gestellt wird, das ist völlig normal. Ja. Und ich glaube, das ist, ich weiß nicht, wird bei dir wahrscheinlich immer noch Momente geben, bei mir gibt es auch zur Fülle.
Also ich hatte dieses Jahr tatsächlich, habe ich unsere alte, also ich 9 Jahre in der WG gelebt mit meinem besten Kumpel und ich bin dieses Jahr nach meiner Peru-Reise da vorbeigefahren, nur in die Straße und das hat auch so ein, also ich bin danach, war ich Wochen wieder raus. Also ich habe wieder gemerkt, wie einfach die Umgebung mich komplett reingezogen hat.
Ja.
Und ich habe also Tage gebraucht, bis ich das realisiert habe.
Ja. Es sitzt einfach in unserem System. Trauma sitzt in unserem System. Ja. Jetzt möchte ich mal den Sprung nach vorne wagen, weil wir sind ja reingegangen in die Episode mit All About Fungi. Wie bist du dann jetzt tatsächlich dahin gekommen, dass du dich mit Pilzen auseinandersetzt und warum ist das ein Herzensthema? Weil wenn man dir bei Social Media folgt, du bist ja auf YouTube, TikTok unterwegs mit deinen Inhalten, man merkt ja schon, da brennst du für.
Ja, wie, also meine Passion.
Wie ist das gekommen? Also wie hast du da hingefunden? Hat das, worüber wir jetzt gerade geredet haben, wahrscheinlich auch einen Teil dazu beigetragen?
Definitiv, ja. Also ich meine, je mehr ich mich um mich gekümmert habe, habe ich gemerkt, wie mein Bewusstsein sich erweitert hat. Also die Wahrnehmung von allem und auch der Natur ist größer geworden.
Spannend.
Und in dem Zusammenhang habe ich halt so, wie es halt so ist, irgendwie nebenher mal einen Podcast gehört und dann war halt ein Podcast mit Paul Stamets, der halt so einer der führenden Mykologen ist. Und der hat das Game der Podcast und der Medienwelt ganz gut im Griff. Und der hat dann halt über einen Pilz erzählt, der hieß Lion's Mane. Der heißt immer noch so, aber das war früher, der mich so richtig angesprochen hat. Und hat er erzählt von Nervenwachstumsfaktor und dass Leute nach OPs dann wieder blinde Flecken weggekriegt haben. Also, ne, kennst du das, ne? Dass du auf einmal irgendwie nichts mehr fühlst. Neuroprotektive Eigenschaften, Neurogenese. Und ich dachte mir, der labert scheiße mit Pilze. Was ist los bei dem, ne? Und habe da angefangen zu recherchieren nebenher, was der für Aussagen macht. Und hier, da ist alles wissenschaftlich bewiesen. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wie ist diese Welt an mir vorbeigegangen? Und das war so ein, auf einmal hat sich so ein Universum für mich geöffnet, wo ich dachte, holy fuck. Also ich kannte bis dato schon LSD und ich weiß auch, dass der vom Mutterkorn abstammt, aber dass da so eine Welt sich noch öffnet, jetzt mal außerhalb der psychedelischen Substanzen, dass Pilze so viel mehr mitbringen, das war für mich wie so ein, also die Kinnlade ist vor 6 Jahren runtergefahren, ich habe es nie wieder hochgekriegt. Mhm. Es ist abgefahren, was für eine Welt sich da öffnet hat. Und dann habe ich angefangen, mir ein paar Bücher zu kaufen und immer tiefer da rein und seitdem hat es mich auch nicht mehr losgelassen. Und ich habe dann auch über anderthalb Jahre recherchiert und wollte halt, also weil ich diesen Lion's Mane halt unbedingt ausprobieren wollte, ich diese Wirkungen, die da beschrieben worden sind, einfach überragend fand und habe halt auch recherchiert und geguckt, okay, worauf kommt es denn da an? Und es ist halt ganz wichtig bei dem Pilz, dass du den gesamten Pilz zu dir nimmst, weil der Pilz, das wissen viele auch nicht, ne, 94% des Pilzes ist eigentlich das Myzel. Das ist auch die Intelligenz, die dahinter steckt, weil im Substrat, ob es jetzt eine Erde, ein Baum oder sonst wo ist, muss sich dieses Myzel eigentlich die ganze Zeit beweisen. Also das ist ein lebender Organismus, der gegen Viren, Bakterien, andere Organismen, die im Substrat leben, halt ständig arbeiten muss. Und da ist halt viel, viel Intelligenz drin und das sind auch Wirkstoffe. Mhm. Und da dran zu kommen, ist für uns auch förderlich. Und gerade beim Lion's Mane ist es wichtig, weil dort ist ein Wirkstoff enthalten, der mehr verteilt ist im Myzel als im Fruchtkörper. Und wenn beide zusammenkommen, dann kann dieser Nervenwachstumsfaktor auch wirklich angeregt werden. Also das haben Wissenschaftler herausgefunden.
Okay, also es ist ein Pilz, der besonders heilsam ist und besondere Eigenschaften sonst im Grundsätzlichen mitbringt. Ne? Ich habe irgendwie auf deiner Seite auch gelesen, dass der aromatechnisch auch nochmal anders reinhaut, sagen wir mal, als die klassischen Pilzarten, die man so kennt. Oder
Ich fange da immer so ganz gerne an, weil also die Wahrnehmung von Pilzen ist bei vielen so, ja, Champignon, vielleicht kennen noch ein paar Shiitake, Austernseitlinge.
Ja. Die man im Supermarkt halt kriegt, ne?
Genau.
Ja.
So, Fun Fact mal an dich. Was glaubst du, wie viele Pflanzenarten gibt es auf der Welt?
Solche Fragen, da bin ich gar nicht gut drin.
Okay, deswegen, ich helfe dir. Es gibt knapp 400.000 Pflanzenarten.
Ja, ja.
Und Pflanzenarten heißt jetzt Orchidee zum Beispiel, da gibt es halt ganz viele Unterarten, aber Orchidee ist jetzt mal eine Pflanzenart. Also es gibt knapp 400.000, so. Was glaubst du, wie viele Pilzarten?
Wahrscheinlich mehr.
Ja.
Wenn du schon so fragst.
Ja, also es sind zwischen, man weiß es halt nicht, die Wissenschaft ist natürlich uneinig, aber zwischen 3 bis 10 Millionen. Insgesamt.
Ja, ja,
so,
ja.
Also ein Vielfaches von Pflanzen. Was wir halt auch wissen, dass 90% der Pflanzen brauchen mindestens einen, teilweise haben sogar 6 Pilzpartner. Das heißt, daher kommt auch diese krasse Zahl. Und dann gibt es halt Pilze im jeglichen Bereich. Es gibt Mikroorganismen, die Pilze sind. Es gibt einfach, ja, man sagt so hohe Pilze, die halt wir auch als Fruchtkörper wahrnehmen und so. Aber es gibt halt in jedem Bereich sind Pilze irgendwie vorhanden. Ja. Und das, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, dieser Geschmack, also wenn jemand zu mir sagt, er mag keine Pilze, das ist so, weil er einen Apfel gegessen hat, sagt er, mag er kein Gemüse. Das geht, ja, also das
schöner,
ist,
schöner,
das geht ja, nicht. Ja, also Pilze sind so fucking vielfältig und es gibt zum Beispiel den Zitronenseitling, der einfach original nach Zitrone schmeckt.
Mhm.
Und dann gibt es den Rosinenseitling, der schmeckt halt auch wieder anders. Und Pilze, auch der Lion's Mane, der kann nach Hummer schmecken oder nach Hähnchenfleisch, je nachdem, wie du den zubereitest.
Mhm. Das wollte ich unbedingt nochmal gesagt haben,
ja.
Weil als Veganer erfüllt mich das auch mal mit großer Freude. Du kannst also gerade, wenn es jetzt, wir nehmen ja auf, wir sind in der Weihnachtszeit,
ja.
Du kannst keine geile vegane Bratensoße machen, ohne Pilze mit drin zu haben, weil die dem Ganzen genau das Aroma geben, was du willst,
yes.
Damit es
geil.
So ist, wie als wenn du Fleisch essen würdest.
Yes. Übrigens, es ist ja in Köln und ihr habt hier eine ziemlich geile urbane Farm, Pilzlinge.
Okay.
Und die haben zum Beispiel einen Lion's Mane. Also wenn ihr ihn mal ausprobieren will, aus Köln, die haben ein Zuchtset, könnt zu Hause ansetzen und einfach mal selber ausprobieren. Das ist ein atemberaubender Pilz. Der sieht cool aus. Hat mega gute Eigenschaften, schmeckt genial. Also dieser Pilz braucht eigentlich mehr Aufmerksamkeit. Und das war für mich damals so der Einstieg. Ich gesagt habe, ich habe mich einfach in den Pilz verliebt.
Ja.
Und ich will mehr über den Pilz erfahren. Und habe dann halt angefangen, halt Lieferanten zu suchen, die mir ein Pilzprodukt liefern können, wo der gesamte Pilz drin ist. Weil aktuell ist es leider so, 94% der Produkte kommen aus Fernost. Ich habe ein bisschen Vertrauensprobleme, viel in der Recherche festgestellt, dass da halt auch gestreckt wird, manchmal die irgendwie Staub verkauft wird.
Ja.
All diese Dinge können vorkommen. Es ist keine Aussage, dass es immer so ist, aber ich persönlich bin da einfach vorsichtig und habe jetzt halt einen Lieferanten gefunden, der in Österreich produziert, die sich der Wissenschaft verschrieben haben, die Wirkstoffdichte vor allem immer wieder prüfen. Das heißt, die haben lange am Substrat gearbeitet, dass der halt auch wirklich die Wirkstoffe produziert, die man braucht. Und genau, und so bin ich halt auf die Brand gekommen. Ich wollte halt auch mich breit aufstellen, deswegen All About Fungi, um einfach alles abdecken zu können.
Ja.
Und mein Ziel aktuell ist es nicht nur, die Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen, sondern vor allem Aufklärung zu betreiben, weil
Ich wollte es gerade sagen, ne? Wir reden jetzt hier nicht nur über deinen Product Store, den man finden wird, auch in den Shownotes, aber es geht ja auch darum, was machst du, ne? Genau. Für TikTok und Instagram-Videos. Ich habe auch mal gesehen, dass du machst du das immer noch, ein Fungi Friday?
Ja, war mal, ja.
Hast du es gemacht und es war sehr cool. Also es hat, jemanden wie mich, der jetzt nicht so viel Ahnung davon hat, hat das echt gut abgeholt.
Ja, freut mich.
Genau.
Dann 30 Sekunden mal kurz ein paar Fakten auf den Tisch gehauen. Ja. Also das Ziel ist halt wirklich, Aufklärung zu betreiben. Wir haben jetzt es gibt den Mykologieverband in Deutschland, DGFM, und die bilden zum Beispiel auch die Pilzsachverständigen aus. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand mit einer Pilzvergiftung ins Krankenhaus kommt, dann haben die immer einen Ansprechpartner für Pilze. Und die bilden diese Leute aus. Also das heißt, es ist wirklich so der Verband, der Dachverband für Mykologie in Deutschland. Ja. Und ich habe da mit ein paar Leuten, die dort zertifiziert sind, auch so Pilzexkursionen oder Pilzerlebnistage, wo man auch wirklich mal so in die Welt der Pilze eintauchen kann.
Also wenn du jetzt in den Wald gehst, du kommst gut klar, du kannst Pilze Oder ist es wahrscheinlich schwierig bei so vielen Pilzarten?
Also einfach mal als Beispiel, haben wir eine Exkursion gemacht im Oktober, Pilzexkursion mit einem Experten, 84 Arten haben wir gefunden. Also die Frage, ob ich klarkomme, ja, ich komme klar, aber ich habe auch nicht so viel Ahnung. Also diese Welt der Pilze, das ist so schwer zu greifen, weil das so vielfältig ist. Ja. Und auch die Verwechslungsgefahr da relativ hoch sein kann. Und deswegen macht das auch Sinn, dass man sich mit einem Experten da reinbegibt und im Endeffekt erstmal diese Vielfalt auch kennenlernt. Also das Schöne, und das habe ich auch die Welt so kennenlernen dürfen mit den Experten, ist immer, dass es voll die Einladung ist. Und das nicht so dogmatisch ist, wie du es in anderen Bereichen kennst. So, das sind die Grundlagen so und so, sondern das ist sehr go with the flow. Also das, was du gerade so geil findest, verfolgt den Weg, weil die Welt ist so komplex und so vielfältig, dass es voll schön sein kann, wenn du deinem eigenen Flow folgst.
Was heißt das genau? Also weil es große Mikroorganismen sind, wenn du jetzt zum Beispiel auf einer Exkursion im Wald bist, dass du Faden folgen kannst?
Nein, oder? Das nicht, sondern wenn du jetzt halt hergehst und sagst, du hast jetzt zum Beispiel Interesse an einem Baumpilz zum Beispiel, da kannst du dich halt auch verlieren, weil es gibt Kongresse zu einer Pilzsorte zum Beispiel.
Ja.
Das meine ich halt.
Abgefahren, du kannst sehr deep down the rabbit hole.
Also komplett. Also in der Welt ist es halt auch so, du hast immer wieder so Leute, die sehr
nischig,
tief, sehr nischig in einem Thema drin sind. Und das finde ich immer so erfrischend, gerade bei diesen Mykologen, wenn die haben damit kein Problem zu sagen, ich weiß es nicht, was ich aus meiner Vergangenheit nie kannte. Wenn du halt irgendwo im Fachbereich unterwegs bist, sei es jetzt Telekommunikation oder was weiß ich, aus IT, das gibt es nicht, dass jemand aus dem Bereich sagt, ich habe keine Ahnung. Und bei denen ist das so, jo Digi, 10 Millionen Arten, wo soll ich das wissen? Ja. So, weißt du, das ist so alles so, wir gucken mal, ob wir einen Weg finden, das rauszufinden.
Ja.
Und manchmal musst du auch zum Beispiel mikroskopieren. Also du kannst einen Pilz von einem Fruchtkörper aus nicht identifizieren. Du musst erst so die Sporen dir angucken zum Beispiel und das dann messen. Also die Welt ist wirklich sehr, sehr komplex. Und mir geht es halt gerade darum, auch Leute, die jetzt keine Berührungspunkte haben mit Pilzen, dass man die abholt. Weil für mich war das der Schlüsselpunkt, die Natur komplett zu verstehen.
Mhm.
Weil Pilze sind die einzigen, die zum Beispiel Holz, also Lignin, das ist was den Holz hart macht oder das Holz hart macht. Pilze sind aktuell der einzige Organismus, den wir kennen, der das weich machen kann. Also ohne Pilze wären wir schon längst unter Holz erstickt.
Mhm.
Und für mich, der Kreislauf Natur und auch, weißt du, es gibt Zersetzer, alles was stirbt, wird von einem Pilz erstmal zersetzt.
Ja.
Und das war für mich so der letzte Puzzlestück, um mal das Ganze nachvollziehen zu können. Und ich glaube auch, wenn Menschen, also Naturschutz, wenn wir das leben wollen, du trittst halt nicht das, was du kennst. Fängst ja nicht an, dein eigenes Wohnzimmer auf einmal reinzupissen. Ja, pflegst dein Haus. Und wenn du das verstehst, wie das funktioniert, und ich glaube, für mich aus meiner Sicht sind Pilze so der letzte Puzzlestück, um halt die Natur im Kreislauf auch greifen zu können.
Mhm.
Weil wenn du in den Wald gehst und verstehst, was für Rollen die Pilze haben, also Ökonomie Wald, dann siehst du den mit ganz anderen Augen.
Ja. Um uns Richtung Ende zu bewegen, wenn ich jetzt Bock habe, mehr darüber zu erfahren, was sind so die Kanäle, auf denen ich dich finde und wo du auch Aufklärung betreibst?
YouTube, da versuche ich wirklich so die Leute.
Wie heißt der Kanal?
All About Fungi.
Okay.
Ja, ja, immer ja. All About Fungi auf Instagram. Da findet man auch diese Fungi Friday Videos, ja, kurze, ja, knappe Informationen. Ja. Und ansonsten Andreas Lackmann auf LinkedIn.
Ja.
Und ja, da plane ich jetzt demnächst auch nochmal einen Blog, der wirklich werbefrei werden soll, mit Experten. Also da kommt auch noch einiges.
Ja, ja. Unglaublich wertvoll. Ich habe das Gefühl, dass du, dass deine Reise, auch wenn sie sicherlich hart war an der einen oder anderen Stelle, emotional, das haben wir ja heute alles so ein bisschen besprochen, dich zu einem Punkt geführt hat, wo du, ja, ich glaube, mit dir besser umgehst und im Umkehrschluss jetzt auch was gefunden hast, womit du mit der Welt sehr gut umgehst, beziehungsweise auch was zurückgibst. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Wir haben eingangs ja über diese Sinnhaftigkeit gesprochen, ne? Ja. Über den Sinn, wenn die Sinnfrage auch stimmig ist im Leben, wenn man weiß, okay, ich gehe in eine Richtung, mein Herz spricht zu mir, dass das stimmig ist, dass man eine ganz andere Energie mit reinbringt und dann bringt man tatsächlich auch die Themen, die man mit sich hat. Also man schließt den Kreis so ein bisschen, ne?
Ja, definitiv. Also fühlt sich auch besser an, sagen wir es mal so.
Ja.
Ich glaube nicht, dass ich damit jetzt reich werde, aber es ist so ein Punkt, wo ich einfach, auch wenn ich mit meinen Nichten und Neffen zum Beispiel im Wald unterwegs bin, denen das mitzugeben, zu, weißt du, das ist für mich irgendwie so ein, ja, ein aufmerksam machen, was da noch ist.
Ja.
Die Welt gibt so viel her, also die Natur vor allem. Ich komme aus dem Staunen da nicht raus. Jedes Mal, wenn ich so Naturdokus, sowas, das ist für mich also mittlerweile besser als jeder Trip. So, weißt du? Und das ist so, ich würde das gerne anderen Leuten auch schenken, weil ich einfach glaube, wir sind zu viel in diesen so Scheuklappen auf und realisieren gar nicht die Wunder der Natur.
Ich kann dir nichts mehr zu sagen, das ist das perfekte Schlusswort.
Geil.
Ich bedanke mich unglaublich, dass du hier nach Köln gekommen bist.
Sehr gerne, ja.
Und wir werden noch ein bisschen weiter quatschen jetzt und ich glaube, wir haben eine echt coole Episode und alle Links kommen in die Shownotes und ich kann, wie gesagt, zum zweiten Mal sagen, danke dir.
Alex. Danke dir, Alex.
Hau rein.